Mal Hand aufs Herz. Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Homöopathie hören? An Charlatanerie? An, naja, da kann man mit Leichtgläubigen Geld machen? Oder vielleicht an die Anti-Heimweh-Pille im Ferienlager, die ja auch aus nichts anderem bestand als aus Milchzucker, aber große Wirkungen hatte? Also glauben Sie, da ist nur der Placebo-Effekt wirksam? Oder gehören Sie vielleicht doch schon zu denen, die sich von der chemielastigen Schulmedizin abgewandt haben und ein bisschen reingefühlt haben, was Homöopathie machen kann? Wie funktioniert Homöopathie? Was sind die Vorteile? Worin unterscheidet sich die Homöopathie von der herkömmlichen Schulmedizin? Über diese Fragen möchte ich heute beginnend mit Dr. Peter Patzak sprechen, der vor 20 Jahren die erste homöopathische Praxis hier in Sachsen eröffnet hat und auch mehrere Bücher geschrieben hat. Ich freue mich drauf, mehr zu erfahren, auch für Sie gleich bei Neue Horizonte TV. Ja, Peter, du hast 1995 die erste homöopathische Praxis hier in Sachsen eröffnet, hast einige Bücher über Homöopathie geschrieben, warst neulich, wie ich ja gehört habe, nicht niedersächsischen, im sächsischen Landtag als Sachverständiger geladen, als, glaube ich, einziger Impfkritiker überhaupt. Das heißt, dass du schon auch wahrgenommen wirst von der Politik als jemand, der alles andere als ein Scharlatan ist. Aber sag mir bitte, wie kommt ein Veterinärmediziner, der du ja von Hause aus bist, zur Homöopathie?
Ja, das hat mit dem politischen Wechsel zu tun, 1990. Ich war damals in der Tieranatomie hier in Leipzig tätig. Also ich war ein Jahr dort angestellt, 91, 92. Wir sind gerade noch mal dran vorbeigefahren, nach langer Zeit. Und dann hatten wir ja mit der Öffnung nach Westen auch plötzlich Studierende aus Westdeutschland. Da gab es im ersten Jahr sogar gab es noch keine Zentralvergabe und einige Clevere waren nach Leipzig gekommen und hatten gesagt, guten Tag, wir wollen hier studieren. Und eine von diesen Frauen hatte einen Tierheilpraktiker für die Behandlung ihres Pferdes. Und der konnte offenbar Homöopathie. Und immer wenn ich da mit ihr zu tun hatte im anatomischen Unterricht, dann unterhielten wir uns so über dies und das. Und unter anderem erzählte sie immer von ihrem Tierheilpraktiker, der da mit Globuli die erstaunlichsten Heilungen vollbracht hatte.
Bei Tieren.
Bei Tieren. Er war Tierheilpraktiker. Und ich dachte, naja, erstens hatte ich Tierheilpraktiker noch nie gehört, Homöopathie hatte ich auch noch nie gehört. Ich war also relativ unvoreingenommen, aber nachdem sie dann solche Krankheitsgeschichten erzählte, die für uns als unheilbar gelehrt wurden in der Uni. Und sie sagt, ja, das Tier ist dann gesund geworden. Dann wurde ich skeptisch. Ich dachte, naja, die will dir hier einen Bären aufbinden. Und dann habe
Wunderheiler.
ich nach Ende meines Staatsexamens 91 habe ich eine kleine Rundreise durch Westdeutschland gemacht, wo ich ja vorher noch nie war, und habe verschiedene Adressen besucht. Unter anderem habe ich gefragt, kann ich bei diesem Tierheilpraktiker mal eine Woche in der Praxis hospitieren? Ich möchte mal sehen, ob das, was mir diese Frau da immer wieder erzählte, ob da was dran ist. Weil ich habe mich ja dann, nachdem wir diese Öffnung nach Westen hatten, dann hatte ich auch die Möglichkeit, ich konnte nach USA reisen. Ich habe im Zuge meiner Doktorarbeit da in einem Primatenforschungsinstitut mal hospitiert. Ich konnte dann einige Praxismonate in Großbritannien absolvieren. Und da dachte ich, warum soll ich mir da nicht auch mal einen Tierheilpraktiker angucken, der mit Kügelchen unheilbare Krankheiten heilt? So bin ich dorthin gefahren. Der behandelte sowohl in der Kleintierpraxis als auch in der Großtierpraxis Pferde und Rinder. Und dann habe ich ja gesehen, dass die Besucher der Praxis mit ihren Tieren kamen und dann sagt, ja, das ist geheilt und dieser Tumor ist geheilt und diese Eiterung ist geheilt und diese Lungenentzündung ist geheilt. Ich dachte, hä, wie? Der darf ja gar keine Antibiotika verwenden und auch keine Chemotherapie. Und wir haben gelernt, das ist nicht heilbar, man muss das Tier einschläfern. Und da war ich dann interessiert schon mal. Und dann habe ich mir also auch begonnen, Bücher zu kaufen, habe auch begonnen, Vorlesungen zu besuchen oder auch zu organisieren. An der Uni gab es dann Homöopathie-Vorlesungen.
Damals gab es das schon?
Ja, ich habe das dann organisiert, weil ich dachte, wenn es das gibt und wenn es da so viele Praktiker gibt, dann sollen die doch mal herkommen und uns hier in der Uni auch mal unterrichten. Um die Wendezeit war ja einiges möglich in Deutschland, also besonders im Osten dann, was vorher und leider auch nachher nicht mehr möglich war. Und so hat die Carstens Stiftung, die ja Homöopathie an der Universität fördert, dann auch Geld gegeben, dass also Dozenten zu uns kommen konnten und Vorlesungen und Seminare halten. Und im Zuge dessen hatte dann eines Tages mal, hatten die Kollegen von der Kleintierklinik bei mir angerufen in der Anatomie und sagten, weißt du, wir haben hier einen Fall, der, wir verzweifeln daran und du beschäftigst dich doch mit Homöopathie. Willst du nicht mal rüberkommen und uns da beraten? Und ich hatte ja gar keine Ahnung. Aber ich dachte, okay, ich kann ja mal kommen, es kann ja nichts passieren. Ich bin eh bloß der Anatom. Ja? Also kamen wir zur Kleintierklinik, das war noch die alte früher. Da standen sie alle draußen, die Kollegen in weißen Kittel, im großen Kreis, in der Mitte, ein großer Hund. Und sie gingen nicht näher ran, weil der vor Schmerz bissig geworden war. Es war ein Neufundländer, eigentlich Gemütstiere, die niemanden weisen. Aber er hatte solche Ohrenschmerzen, dass er also um sich gebissen hat. Und die Kollegen sagten, wir haben also alle Antibiotika, die es gibt, an der Ohrenentzündung des Hundes ausprobiert. Der Keim ist resistent gegen alle bekannten Antibiotika. Wir haben die Gehörgänge operiert, was man auch machen kann. Das hatte keinen Effekt. Und jetzt ist der Hund ein Jahr alt. Wir müssen ihn zur Behandlung immer narkotisieren. Das geht nicht jede Woche. Und jetzt hat er ein angegriffenes Herz und wir werden ihn wohl einschläfern müssen. Die Besitzerin war mittlerweile finanziell auch ruiniert. Die musste das ja alles bezahlen. Und obendrein verzweifelt. Sie hatte den Hund aus dem Tierheim gerettet sozusagen. Und nun stand sie da, hatte kein Geld mehr und anscheinend bald auch keinen Hund. Und in dieser Situation, das ist auch bei Menschen heute noch so, werde ich dann aufgesucht. Ne? So war es damals auch. Nur, dass ich selber gar nicht viel wusste. Ich habe einfach, ich konnte auch den Hund ja nicht untersuchen. Der war ja aggressiv. Ja, klar. Und ich konnte nur sehen, also er hat wahnsinnige Schmerzen. Er hat eine grünliche Eiterung. Wenn er die Ohren schüttelte, den Kopf schüttelte, flog so grüne Batzen in die Gegend. Und das roch nach altem Käse. Das konnte ich auf die 3 Meter Entfernung riechen. Also bin ich zurück in mein Büro, habe den Tierheilpraktiker angerufen, Klaus-Fritz Dörrer aus Wuppertal. Und er sagt, ja du, das klingt mir wie Heparsulfuris. Gib doch das mal dem Hund in C30. Also eine
C30, Hochpotenz, das müssen wir
eine homöopathische Hochpotenz einer Arznei, die Samuel Hahnemann selbst entwickelt hat. Das ist ein Stoff, den gibt es in der Natur nicht. Kalkschwefelleber heißt es auf Deutsch. In der Potenz C30, also nicht stofflich.
Ne? Das sollten wir vielleicht an dieser Stelle kurz mal, nicht stofflich. Also was ich gelernt habe, ab D20 ist eigentlich rein rechnerisch kein Molekül mehr drin, also von der Ausgangssubstanz.
Richtig.
Und ihr arbeitet mit C30 und weit höheren Potenzen.
In diesem Falle ja. Ne? Also ab bei den C-Potenzen ab C12, 13 ist kein Stoff mehr nachweisbar in der Potenz. Und ich dachte, das war für mich ja auch ein Experiment. Ja. Für mich hing da nichts dran. Ich war nicht der Praktiker, ich war nicht der Behandler, ich war bloß da zufällig mal vorbeigekommen. So dachte ich, gut, ich habe das in der Apotheke gekauft, habe der Besitzerin Kügelchen in Alkohol aufgelöst, damit es sich hält und habe gesagt, geben Sie dem Hund jeden Tag 2 Tropfen in sein Wasser. Und dann kommen Sie mal nach 2 Wochen wieder, dann werden wir ja sehen. Also es gab nichts zu verlieren. Die Kollegen hatten ihn aufgegeben, ich war nicht der Therapeut, die Besitzerin war ohnehin verzweifelt. Also haben wir das Experiment durchgeführt. Und
es hat kaum Geld gekostet.
Hat kaum Geld gekostet.
So Kügelchen.
Ne? Und der Hund kam nach 2 Wochen wieder zur Klinik und sie standen wieder alle da. Und die Gehörgänge waren sauber, trocken, geruchlos und schmerzfrei. Wir konnten alle hingehen, konnten das Ohr aufklappen und reingucken. Und da kannst du dir meine Verblüffung vorstellen. Ich dachte so, es ist resistent, der Keim ist resistent. Die Operation hat nicht geholfen. Aber das Tier ist geheilt. Und es blieb auch so. Und das war der Moment, wo ich sagte, so, jetzt habe ich gesehen. Mhm. Ich hatte mich zu der Zeit, weil ich schon als Schüler begonnen hatte, in der Tierarztpraxis zu arbeiten, ja. Das war 91, da hatte ich mir also schon mehr als 15 Jahre in Tierarztpraxen aufgehalten und gearbeitet, inklusive Studium, mhm. in verschiedenen Ländern. Mhm. Und das war für mich aber auch neu. Mhm. Ich sagte so, wenn das die Medizin ist, die funktioniert, dann möchte ich die doch machen.
Ja. Okay. Das war also der Neufundländer war praktisch wirklich die Initialzündung ja. der Überzeugung, mhm. diesen Weg gehe ich.
Kann man so sagen, mhm. ja.
Und dann hast du auch regelrecht studiert.
Genau.
Ich habe dann. Hat sich das damals gestaltet?
Ja, es gab nicht.
Es gibt ja keine Lehrstühle, ne? Oder damals?
Nein, leider nicht. Es gab auch keine Homöopathie-Schulen im mhm. heutigen Sinne. Ich habe dann meine Tiermedizin-Lehrbücher ins Antiquariat gebracht und habe mir dort homöopathische Fachbücher gekauft mhm. und bin zu Ärztekursen gegangen, also wo homöopathische Ärzte unterrichtet haben. Mhm. Also Ravi Roy in Murnau, der hatte damals schon eine Schule. Da war ich mal, das war mir aber zu weit. Dann gab es einen Berliner Arzt, Manfred Tauscher, der unterrichtete in Bayreuth. Mhm. Dann bin ich mit einigen Freunden ein Jahr lang immer nach Bayreuth gefahren, an den Wochenenden. Und dann habe ich weiter im Münchner Krankenhaus für Naturheilweisen, da gibt es sehr viele Seminare mhm. zur Homöopathie mit international anerkannten homöopathischen Ärzten. Mhm. Und die habe ich dann fortan besucht, jedes mhm. Jahr mehrfach. Und man kann sagen, bis heute. Mhm. Ja. Also meine Ausbildung ist nicht mehr so intensiv wie 1991, 92, aber sie ist nicht abgeschlossen.
Nee.
Nein, meine letzte Fortbildung war vor 2 Wochen in München. Also mhm. da habe ich einen Kongress besucht und da an den Fortbildungen teilgenommen. Und das ist auch, was mich fasziniert an der Homöopathie. Wir können da immer weiter lernen und mhm. forschen. Mhm. Und lernen immer etwas dazu, sowohl medizinisch als auch von dieser homöopathischen Philosophie-Seite, von den Grundlagen der Homöopathie her, mhm. ist es kein abgeschlossenes System, das mhm. keine Erweiterung zulässt. Ja. Mhm. Das mhm. gefällt mir daran auch.
Du hast auf deiner Seite Stadtphysikus ja eine Erklärung, was überhaupt Homöopathie heißt. Was ist Homöopathie? Im Gegensatz zur Allopathie.
Ja, Homöopathie ist ein Medizinsystem, mhm. das auf einer anderen Weltanschauung fußt als die biochemische Medizin. Mhm. Ja, die biochemische Medizin fußt auf dem kartesischen Weltbild von René Descartes mhm. aus dem 17., 18. Jahrhundert, der gesagt hat, wir müssen alles materiell erklären. Wir müssen alles messen und wiegen. Und was wir nicht messen und wiegen können, das müssen wir so lange zerteilen, bis wir es messen und wiegen können. Mhm. Was dabei rauskommt, ist auch, dass auch die Kranken so lange zerteilt werden, bis alles an ihnen gemessen und gewogen werden kann. Ja. Dass sie also zum Beispiel mit ihren, sagen wir mal, jemand hat Schmerzen hinter dem Ohr, nicht? Dann muss er zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen, der guckt in das Ohr. Dann muss er zum Neurologen gehen, der guckt, was mit dem Kopf ist. Dann muss er zum Orthopäden, der guckt, was mit den Knochen und Gelenken ist. Mhm. Und jeder sieht etwas anderes und niemand guckt sich den ganzen Kranken an.
Ja.
Bedauerlicherweise. Und was fast noch bedauerlicher ist, die 3 oder 4 oder noch mehr Spezialisten sprechen auch niemals miteinander über diesen Kranken.
Außer die Arztberichte, ne?
Ja, mhm. aber die Arztberichte werden auch wieder meist von Dritten verfasst, wenn es in einem Krankenhaus ist, mhm. sodass beim Lesen dieser Berichte bedauerlicherweise oft Widersprüche auftreten und die Kranken je nach Gemütslage in Lachen oder Weinen ausbrechen, wenn sie das denn selbst mal hören oder lesen. Homöopathie trennt die Kranken nicht in ihre Bestandteile. Mhm. Es werden nicht Körper und Seele voneinander getrennt, mhm. wie ja auch künstlich in der herkömmlichen Medizin. Nicht für die seelischen Beschwerden ist der Psychologe oder Psychiater zuständig, für die körperlichen eben der entsprechende Organspezialist. Mhm. Und noch mehr trennen wir in der Homöopathie auch nicht zum Beispiel den Kranken von seinem familiären Zusammenhang.
Mhm. Der Kontext, innerhalb dessen so etwas überhaupt stattfindet.
Ja? Ja, denn nicht wenige Menschen werden ja im Zusammenhang ihrer Familie krank mhm. oder ihres Arbeitsumfeldes. Mhm. Oder sie haben eine Krankheit geerbt. Mhm. Also wir wir betrachten sowohl den zeitlichen Verlauf als auch den sozialen Kontext und natürlich auch die körperlichen, emotionalen, geistigen Beschwerden. Mhm. Das ist, was man ein ganzheitliches oder holistisches Weltbild nennt. Und das gab es in der Medizin seit der Antike. Das ist nicht neu erfunden worden.
Also Paracelsus zum Beispiel.
Ja, die Alchemisten, Paracelsus, Romelius, Agrippa, das war eine Quelle, aus der Hahnemann gezogen hat, als er die Homöopathie erarbeitet hat. Eine andere Quelle waren die Antiken, also Hippokrates, Galen und so weiter, Ärzte. Und Hahnemann hat sich auch mit modernen Forschungen seiner Zeit auseinandergesetzt, bis hin zu Mesmerismus, was also Magnetismus beinhaltet. Also hat auch elektromagnetische Felder erforscht. Mhm.
Und die als solche noch gar nicht, also als Felder, die Vorstellung gab es ja noch gar nicht.
Die waren nicht so benannt. Aber er hat zum Beispiel ein Arzneimittel hergestellt aus einem Magnetstab. Mhm. Er hat einen Magnetstab zur Herstellung einer Potenz benutzt. Das wurde damals für verrückt gehalten.
Na klar.
Und wird es auch heute noch. Mhm. Also im Prinzip ist es so, wenn du dich mit Homöopathie einlassen willst, musst du definitiv den engen Rahmen der biochemischen Medizin verlassen. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass ich sehr viel mich mit Physik beschäftigt habe.
Ja.
Die meisten kennen Professor Hans-Peter Dürr, ja, der ein bekannter Atomphysiker war und der öfter vor Homöopathen vorträgt. Mhm. Einfach um den Homöopathen zu erklären, was sie da eigentlich für einen Rahmen haben, in dem sie sich eigentlich bewegen. Mhm. Das ist ja nicht in jeder Homöopathieausbildung inklusive. Also ich mache das in Ausbildungen, wenn ich ausbilde, dass ich das erkläre.
Ja. Ja.
Und Dr. Resch, auch ein Vorreiter des homöopathischen Denkens, hat es uns in Köthen vor einigen Jahren erklärt, bei der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Homöopathie. Er sagt, homöopathische Wirkungen sind nicht angesiedelt auf der einfachen Ursache-Wirkungsebene, wo die biochemische Medizin angesiedelt ist, sondern es handelt sich physikalisch, also wir arbeiten mit Physikbegriffen, es handelt sich um nicht kausale, nicht lineare Verknüpfungen.
Wie kann man sich das vorstellen? Nicht kausal, also die keine unmittelbare Ursache
nicht
Grund kausal haben.
Ja. Das kartesische Weltbild ist streng kausal. Ursache,
Wirkung.
Das homöopathische Weltbild lässt auch Analogien zu. Es gibt sozusagen auf dieser Scheibe, auf der sich die biochemische Medizin bewegt, auf dieser Ebene, zu der gibt es auch eine senkrechte Ebene. Und das ist die Ebene der Bedeutungen. Ja. Und diese Bedeutungsebene, auf der arbeiten wir in der Homöopathie. Die ist also senkrecht zur Ebene der biochemischen Medizin, die wir auch natürlich haben. Mhm. Ich vergesse ja nicht mein Medizinstudium, nur weil ich Homöopath bin. Im Gegenteil, ich muss auch da mit Laborwerten, mit was
als Hinweisschilder.
Ja, damit muss ich auch arbeiten, damit muss ich auch umgehen können. Aber ich muss auch die Bedeutungsebene kennen, um zu verstehen, was das, wie Hahnemann sagt, was an dem jeweiligen Krankheitsfalle das zu Heilende sei und wie ich diese Störung, das ist ja eine Störung auf der Informationsebene, wie ich die sozusagen im Ganzen betrachtet, auf beiden Ebenen, wie ich diese Störung analog aufheben kann. Mhm. Das ist Homöopathie.
Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich mal, als ich noch angestellt war, musste ich mir eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beschaffen. Ich war, glaube ich, 3,5 Minuten beim Arzt drin. Ich war definitiv krank, aber in 3,5 Minuten das herauszufinden, den Kontext und so, das geht ja nun gar nicht. Aber so laufen in der Regel auch allgemeinmedizinische Praxen, die ab einer gewissen Größe einfach einen Durchlauf haben müssen, damit überhaupt sozusagen der Rubel rollt, die Leute bezahlt werden können. Und so. Das heißt, was steht dann am Anfang einer homöopathischen Behandlung, wenn du das alles sozusagen erfassen willst? Wie sieht so eine Erstbehandlung aus?
Ja, das.
Es ist ja eigentlich keine erstmal eine Behandlung, sondern eher ein Wahrnehmen. Wie nimmst du das wahr?
Genau.
Diesen Kontext, diese Bedeutungsebenen.
Ja, ja. Also Hahnemann sagt in seiner Anleitung zur Homöopathie, das heißt Organon der Heilkunst, ein Buch, sagt er, der Arzt braucht nichts anderes als Unvoreingenommenheit und gesunde Sinne. Und dann gibt er auf mehreren Dutzend Seiten eine Anleitung, wie ich das zu machen habe. Ne? Zum Beispiel sagt er, er lässt den Kranken die Beschwerden in seinen eigenen Worten schildern und schreibt sie mit den nämlichen Worten des Kranken auf. Er lässt ihn auch ausreden, ohne ihn zu unterbrechen. Und da sind wir schon bei den Minuten. Die Zeit darf in diesem Fall überhaupt gar keine Rolle spielen. Das heißt, wenn jemand das Bedürfnis hat, eine Stunde am Stück mir seine Beschwerden zu klagen, dann wird er, wenn Hahnemann sagt, man lasse ihn nicht auf Nebendinge abschweifen, wobei ich das vorher nicht wissen kann, was Nebendinge sind. Ich werde also im Zweifelsfall die Kranken so viel erzählen lassen, wie sie möchten. Ja. Und sie ermutigen, auch noch mehr zu erzählen und noch genauer zu erzählen, weil sie dann nämlich individuelle Begriffe benutzen, die nur sie in diesem Zusammenhang benutzen.
Die wiederum Hinweisschilder sind für dich, ein Gesamtbild zu zeichnen.
Das heißt, die Kranken zeichnen im Wesentlichen das Bild ihres Krankseins, auch wieder in diesen mehreren Dimensionen. Und ich, das heißt jetzt Homoion Pathos, ich muss mich da hineinversetzen. Homoion Pathos heißt ähnlich dem Leiden. Das heißt, ich sage den Kranken, wissen Sie, Sie müssen mir das so erzählen, dass ich mir das vorstellen kann. Ja, wenn Sie sagen, ich habe Kopfschmerzen, dann beschreiben Sie es mir bitte so wie einem Dummen, denn ich habe ja keine Kopfschmerzen.
Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Ah, okay. Und dann, in welcher Begrifflichkeit er das beschreibt, gibt für dich Hinweise auf bestimmte Typen oder wie kann man sich das vorstellen? Also, mir fehlt gerade noch ein anderes Teil. Ich habe mich ein bisschen mit der Geschichte der Medizin, ich wollte ja auch Medizin studieren, mal beschäftigt. Und da war das Stethoskop, die Einführung des Stethoskopes, also dieses Hörrohrs, wo man abhorcht, sei quasi der Wendepunkt in der Medizin, also eingeläutet, dass die Menschen als Ganzes nicht mehr wahrgenommen würden, dass ihre Befindlichkeit quasi gar keine Rolle mehr spielt, wie sie die empfinden, sondern praktisch eingeleitet, da ist etwas Objektives. Ich als Behandler höre etwas und gebe danach meine Diagnose, bis es dann eben jetzt, da sind die Laborwerte, ne? Die sind erhöht, sie haben Krebs, Verdacht auf Krebs, zack, buff, ja, oder so, weil irgendwelche Abstrakten, der Mann fühlt sich wohl. Das heißt, Unvoreingenommenheit und den Menschen sozusagen als Experten seiner eigenen, ja, eigentlich seiner eigenen Gesundheit, weil er das so beschreibt in seinen Worten, Unvoreingenommenheit und hinhören. Das ist ja das Erste.
Also sowohl als auch. Natürlich nehme ich die Geschichte des Kranken in der Ganzheit auf. Das heißt auch, dass ich sie aufschreibe. Also Hahnemann sagt, man schreibe mit den nämlichen Worten des Kranken. Natürlich muss ich manche Kranken auch bremsen, dass sie so langsam sprechen, dass ich mitschreiben kann. Und natürlich gehören auch die objektiven Befunde dazu. Natürlich muss ich auch manche Kranken abhören, wenn sie Beschwerden mit dem Atemwegen haben. Ich muss natürlich auch den klinischen Untersuchungsgang machen. Ich muss neurologische Untersuchungen manchmal machen. Ich muss auch Laborbefunde lesen können. Ja. Das gehört auch dazu. Aber das sind so Puzzlesteinchen. Ja? Ich werde also mich nicht auf den Laborwert stürzen und daraufhin...
Das extrapoliert, also ja, hochziehen, großziehen, das ist es.
Nicht, zumal viele Laborbefunde heute auch Zufallsbefunde sind, die dem Kranken gar keine Beschwerden machen. Also die Bedeutung des einzelnen Befundes muss eingebettet sein in das gesamte Bild der Erkrankung. Ja. Und dann entsprechend verwende ich das auch mit. Ja.
Also das heißt, also das Wort Anamnese, also Anamnese, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, was es eigentlich bedeutet, aber dieses sich Zeit nehmen, diesen Menschen in seinem Gesamt wahrzunehmen.
Genau, ja. Also Anamnese heißt dem Vergessen entreißen, ne? Mnesis, das Denken, an Amnesis, das Vergessen, und Anamnesis, das Vergessene, wieder zurückholen. Und das genau tun wir. Und das selbst die Kranken erleben oft Überraschungen, wenn wir dann fragen. Sie sagen beispielsweise, ja, ich habe seit 10 Jahren diesen Husten. Immer muss ich husten, seit 10 Jahren. Und dann gehe ich natürlich zurück und frage, was war denn vor 10 Jahren?
Was war der Kontext?
Was ist denn da passiert in Ihrem Leben? Ja? Mhm. Haben Sie einen emotionalen Verlust erlitten? Ist jemand gestorben? Sind Sie umgezogen? Was
Arbeit
war da los?
Verloren oder so.
Ja? Genau. Und in aller Regel finden sich dann nämlich diese Zusammenhänge, die auch darauf hinweisen, was für eine Situation war das, die die Person krank gemacht hat oder in der die Person aufgrund ihrer Konstitution krank geworden ist.
Wie würdest du dann überhaupt den Krankheitsbegriff der Homöopathie beschreiben? Also, ne, wie gesagt, ich wollte selber Medizin studieren, habe mich mit der Art, wie sie umgeht mit den Menschen betrachtet, dass im Prinzip Krankheit als Defekt auf einer körperlichen Ebene, dann wird gezielt ein Medikament, eine Operation oder so eingesetzt, dieser Defekt wie bei einem Auto behoben. Ne? Manchmal wird dann auch die Lampe rausgedreht. Ne, wo der Ölstand sagt, hier, ich muss nachfüllen, und wenn man die Lampe rausgedreht hat, blinkt sie ja nicht mehr und dann wird der Mensch als geheilt entlassen. Das heißt, Krankheit sehr segmentiert auf das Symptom, was dann weg ist, aber vielleicht, Klammer auf, irgendwo anders hin verschoben wurde und 2 Jahre später kommen sie wieder in die Klinik mit einem ganz anderen Geschehen, aber ja, der Ausgangspunkt ist derselbe. Welchen Krankheitsbegriff hat die Homöopathie? Mit welchen Worten könntest du das beschreiben?
Wir sehen in der Homöopathie Krankheit und Gesundheit als ein dynamisches Geschehen. Und zwar ist Krankheit der Versuch, die Homöostase wiederherzustellen, also das Gleichgewicht energetisch, organisch, seelisch wiederherzustellen.
Ja? Das ist ja schon radikal was anderes. Ne? Also im Sinne von nicht defekt, sondern dass der Körper oder dieser Mensch durch dieses Geschehen praktisch ja, strebt nach wieder in die Balance kommen. Das heißt, es ist Krankheit in dem Sinne gar nichts, was zu bekämpfen ist, sondern nur zu verstehen.
Kann man das so sagen? Ja, genau. Viele Kranke sagen zum Beispiel, du beschäftigst dich doch mit Borreliose. Welches Mittel hilft denn gegen Borreliose? Und es ist schwierig, das in einem Satz zu sagen, denn wir haben gar keine Mittel gegen. Wir haben Mittel für bestimmte dynamische Zustände, in denen Hahnemann nutzt den Begriff Lebenskraft als Modell, in denen die Lebenskraft versucht, eine Störung durch verschiedene Ursachen mittels bestimmter Bestrebungen wiederherzustellen. Eine so eine Bestrebung kann sein, der Blutdruck fährt hoch, eine andere kann sein, ein Gelenk schmerzt. Und Hahnemann sagt, die Lebenskraft ist nicht intelligent.
Sie ist nicht intelligent?
Nein, sie ist nicht intelligent. Okay. Sie ist sozusagen etwas Vitales, aber unbewusst. Also sie reagiert mit Fieber und Schmerz und so weiter, aber sie ist nicht intelligent. Und das ist ein Modell, ja. Und er sagt, wir unterstützen die Lebenskraft gleichsinnig. Also wir nehmen die Krankheitssymptome auf, und ein Mittel, das so einen Zustand ähnlich erzeugen kann, in Potenz, wenn wir an uns selbst Versuche machen, so ein Mittel kann einen solchen Zustand quasi aufheben, nach dem Prinzip der Interferenz von Wellen. Nicht? Die heben sich auf. Wenn du Wellen ähnlicher Frequenz aufeinander bringst, dann heben die sich auf. Ja. Und das ist mein Modell, wie ich erkläre, wie homöopathische Mittel wirken.
Also das ist nochmal festzuhalten, auch da einen ganz anderen Krankheitsbegriff. Nicht vom Mangel denken, sondern dieses Geschehen als etwas eigentlich von der Intention, von der Intention Heilsames. Also im Prinzip, wir hatten mal einen Heilpraktiker, der den Begriff Heilreaktion eingeführt. Allein die Vorstellung, ich bin nicht krank in dem Sinne von, ich muss da jetzt gegen ankämpfen oder so, sondern in mir finden Heilreaktionen statt. Und so wie eine Straße, eine vierspurige Straße nicht sozusagen während des vierspurig laufenden Verkehrs eine neue Decke bekommen kann, da muss halt der Verkehr verengt werden. Da geht nicht mehr so schnell. So sind die Heilreaktionen eben, die einen zwingen, eben mal nicht zur Arbeit zu gehen oder auch mal liegen zu bleiben, dem Raum zu geben. Oder allein durch die Vorstellung, dass es Heilreaktionen sind, die da in mir ablaufen, wurde schon unglaublich viel Angst genommen. Also ein Vertrauen so in diesen Körper, Geist, Seele gesamt.
Könntest. Ja, Vertrauen ist ein großer Begriff natürlich.
Ja.
Und ist ein entscheidender Begriff in der Medizin.
Ja.
Und gerade da kommt es darauf an, wirklich den Blick zu verändern, der verbreitet ist im Sinne von, ich blicke auf die Symptome meiner Krankheit mit Angst, wo auch manche Mediziner ja dann keine Hilfe sind, indem sie diese Angst vielleicht sogar verstärken.
Oh ja.
Und dann sage ich den Kranken, wissen Sie, ich würde doch auch niemals einen Bergführer mit Höhenangst engagieren oder einen Schwimmlehrer, der Angst vor Wasser hat. Ja. Warum engagieren Sie zur Begleitung Ihrer Heilung dann einen Therapeuten, der Angst vor Krankheiten hat? Mhm. Das ergibt für mich keinen Sinn. Solange die Lebenskraft Krankheitssymptome produzieren kann, kann sie auch heilen. Mhm. Weißt du, wenn jemand keine Lebenskraft hat, dann produziert er keine Krankheitssymptome, dann stirbt er einfach. Mhm. Diesen Fall gibt es natürlich auch. Mhm. Und dem müssen wir uns natürlich auch stellen, indem wir entweder mit sehr alten Menschen oder mit Menschen mit Krankheitszuständen, die über die Heilbarkeit hinaus sind, arbeiten. Also auch das müssen wir
auch
akzeptieren.
Auch das kannst du in diesen Gesprächen oder in Anamnesen, Erstgesprächen schon erahnen oder vielleicht hast du auch oder ein Stück noch Intuition, dass ein Mensch eigentlich schon beschlossen hat, zu gehen.
Na, das also
auf einer inneren Ebene.
Nein, leider, ich bin nicht so hellsichtig, dass ich das im Erstgespräch wahrnehme.
Ja.
Ich würde es mir auch nicht anmaßen, sondern ich würde prinzipiell, meine Arbeit ist ja behandeln. Mhm. Ja. Also Hahnemann sagt, die erste und einzige Aufgabe des Arztes ist es, kranke Menschen gesund zu machen, was man heilen nennt. Mhm. Und das habe ich immer vor mir. Also ich bemühe mich dann um Heilung. Mhm. Und dann werde ich aber zum Beispiel bei Menschen, die sehr alt sind oder sehr fortgeschrittene Krankheitsstadien haben, sehe ich natürlich dann im Verlauf, dass trotz bester Bemühungen und gut gewählter Mittel die Krankheit voranschreitet. Das sind in aller Regel Kranke, die auch von der biochemischen Medizin als unheilbar eingestuft sind, die aber beispielsweise keine chemischen Medikamente wünschen. Mhm. Und dann begleite ich sie so lange, wie sie das wünschen.
Ja. Ja? Also eher palliativ, also dass du einen Mantel drumhüllst um dieses Geschehen, aber in dem Sinne von Heilung, dass da wieder die Lebenskraft sozusagen voll fließt, ist dann nicht mehr möglich.
Nein, das kennst du auch von der chinesischen Medizin, die sagt, in den Nieren ist das Nieren-Qi gespeichert fürs ganze Leben. Und wenn das erschöpft ist, dann ist das Leben vorbei. Also diese Lebenskraft oder was die Chinesen Qi nennen, das lässt sich nicht erneuern, wiederherstellen oder irgendwo wieder reinbringen. Wir müssen mit dem haushalten, was wir haben. Und das ist auch in der Homöopathie die Herangehensweise, dass ich sage, also, Sie haben diese und jene Krankheitsebene erreicht.
Ja.
Jetzt müssen wir gucken, dass Sie also jetzt mit Ihrer Ernährung, Bewegung, Lebensweise und so weiter schauen, dass Sie das nicht erschöpfen. Mhm. Oder Überarbeitung, was auch immer.
Okay.
Denn sonst hat die beste Therapie keinen positiven Erfolg. Mhm. Und dann natürlich, wenn ich Kranke jahrelang kenne, kann ich auch einschätzen, ne? wie weit wird ihre Lebenskraft reichen, was ist ihnen zuzumuten.
Aber ein Messmittel, diese Lebenskraft sozusagen zu messen, steht euch noch nicht zur Verfügung.
Wir sehen es aber an den Reaktionen auf Mittel.
Ja.
Menschen, die eine gute Lebenskraft haben, entwickeln zum Beispiel Fieber. Menschen, die schlechte Lebenskraft haben, können kein Fieber entwickeln zum Beispiel.
Das wäre auch nochmal, also über Fieber könnte man vielleicht, glaube ich, eine ganze Stunde reden. Das ist ja unglaublich, mit welcher, also weil die, für mich ist die Schulmedizin eine Angstmedizin, durch und durch, von vorne bis hinten aus meiner Sicht, dass man Kindern, Menschen, wenn sie Fieber haben, Zäpfchen gibt, ne? Paracetamol, was weiß ich, alles, jetzt Ibuprofen, um ja dieses Fieber zu entwickeln. Es könnte ja gefährlich sein. Wobei das Fieber, wenn du es eben sagst, Fieber ist das natürlichste Heilmittel oder Werkzeug eigentlich des Körpers, bestimmte Prozesse sozusagen zu beschleunigen beziehungsweise kräftig zum Ende zu bringen. Und dieses kräftig zum Ende zu bringen, wird im Prinzip durch das Dämpfen, durch Chemie sozusagen verhindert, und die Leute sind aus meiner Sicht permanent krank, weil nichts zu Ende, kein Prozess zu Ende geführt wird. Also Fieber als Ausdruck von Lebenskraft.
Ja. Also es gibt sicher Ausnahmefälle, wo es empfehlenswert ist, das Fieber zu dämpfen, aber das sind Ausnahmen, und speziell bei Kinderkrankheiten ist es fast nie angezeigt. In den meisten Fällen wird auch entweder ohne oder mit homöopathischer Unterstützung so eine Akutkrankheit schnell zu einem günstigen Ende kommen. Und dann haben wir ja meistens einen Schub an Entwicklung, einen Schub an Immunkraft. Ne? Und das ist gut, wenn es die Möglichkeit gibt, dass das Kind das durchleben kann. Bei Erwachsenen sieht es ähnlich aus. Da gibt es das als Heilungsreaktion, dass sie Fieber entwickeln dann.
Also Hyperthermie zum Beispiel auch, ne, extra der von Adenne, glaube ich, ne, hat das ja auch da entwickelt bei Krebs. Ja. Hyperthermie, also Überhitzen, Überhitzungsbad kenne ich noch als Kind. Ich hatte, glaube ich, 40,5 Fieber oder fast 41. Und dann hat man mich in Dasein, jetzt machen wir mal ein Überhitzungsbad und eingewickelt in Tücher und Decken. Aber ansonsten keine Angst. Ja. Fieber als Freund, Lebenskraft. Lass uns nochmal über die Lebenskraft sprechen. Das interessiert mich. Die Chinesen oder die chinesische Medizin sagt, okay, da ist das über das ganze Leben nicht auffüllbar?
Also so ist die,
so die Vorstellung.
Chinesische Medizin. Und ist in der Tat so. Wir sprechen eher in der Homöopathie von Konstitution. Und es ist so, dass wir durch gute, gezielte, individuelle Behandlung diese Konstitution, die ererbt ist, maximal ausschöpfen können. Wir können sie aber nicht, speziell wenn die Kranken fortgeschritten sind oder im höheren Alter sind, also wir können auch nicht zaubern und sagen, jemand, der schwer chronisch krank ist, der wird jetzt, wenn er mit 50 schwer chronisch krank ist, der wird jetzt damit 100 Jahre alt. Ja. Und so. Wir dürfen keine unrealistischen Erwartungen haben. Das fände ich unrealistisch. Wir können das Beste tun, was wir können. Wir können die verbreiteten Mangelkrankheiten versuchen zu beheben. Es gibt sehr verbreitete Vitaminmangelkrankheiten.
Vitaminmangel?
Ja, das hat jetzt nichts mit Homöopathie zu tun. Hahnemanns Anleitung heißt auch nicht Organon der Homöopathie, sondern Organon der Heilkunst, wo er also auch auf Diät hinweist, wo er auf die Situation in der Familie hinweist, wo er darauf hinweist, dass Arbeit und Bewegung an frischer Luft und so weiter gut abzustimmen sind. Also das ist ein Buch eigentlich für gute Medizin, nicht nur für Homöopathie. Deswegen mache ich auch nicht nur Homöopathie, das ist ein Teil meiner Arbeit, sondern Medizin ist natürlich mehr.
Also die, ja, da würde ich noch, wirklich, ich bin noch nicht zufrieden mit der Antwort. Ist das wirklich so mechanistisch vorstellbar, dass wir in diesen Körper kommen mit einem bestimmten Vorrat an Energie, der nicht sozusagen wie einer Batterie gemäß nachladbar ist? Also das hieß, ich habe mal gesagt, Mozart zum Beispiel ist ja recht jung gestorben, weil der sich so verausgabt hat. Also dass er sozusagen ein bisschen wenig Haus gehalten hat mit seiner Lebenskraft. Kann man sich das wirklich? Ich hatte trotzdem immer die Vorstellung, dass man durch eine bestimmte Lebensweise oder durch Meditation oder wie auch immer, also Lebenskraft nachtanken kann. Aber ist das so wirklich, dass die Chinesen davon ausgehen, das ist ein vorgegebener Vorrat und wenn der aufgebraucht ist, ist das Leben vorbei?
So ist die Theorie.
Ja.
Ich bin jetzt nicht in chinesischer Medizin ausgebildet, ja, okay. Ich plapper das nur nach. Aber so ein Modell habe ich schon auch im Kopf, denn ich muss ja ein Modell haben, was ich da eigentlich mache den ganzen Tag. Und ich möchte allerdings dazu sagen, diese Lebenskraft, die wir mitbekommen, ist in den meisten Fällen viel weitreichender, als die meisten Menschen sie ausleben und anwenden und zur Entfaltung bringen. Und viele Lebensumstände im weitesten Sinne beschränken die Lebenskraft und ruinieren auch die Lebenskraft. Mhm. Ja, das fängt bei gesellschaftlichen Umständen an und endet bei der Ernährung. Mhm. Und alles können wir in gewissen Rahmen beeinflussen. Ja? Das eine können wir mehr beeinflussen, das andere können wir weniger beeinflussen. Aber Hahnemann hat sehr viel Wert, wie auch die chinesische Medizin, sehr viel Wert auf Diätetik gelegt. Also Bewegung, Ernährung, Trinken, Reizstoffe,
also Lebensweise Drogen. Im Prinzip.
Ja,
meine Lebensweise. Was ich von Montag bis Freitag mache. Nicht, ob ich den Apfelkuchen mit Schlagsahne am Sonntag esse, sondern was ich im Alltag, wie ich meinen Alltag, meine Lebensweise gestalte.
Mhm. Und da kannst du mehr an Lebensenergie Speicher bewahren als mit der besten Medizin.
Ja.
Die Medizin ist ja nur sozusagen die Hilfskrücke, wenn deine eigene Diätetik versagt, sozusagen. Und da anzusetzen, da gibt es ja von Ernährungsberater über Yoga-Lehrer bis zu Meditationsmeistern alle möglichen, die ich auch dann empfehle aufzusuchen im Bedarfsfalle. Ne? Mhm. Also ich sehe mich nicht als der Alleskönner, sondern ich kann
aber... Du arbeitest auch mit vielen anderen Berufsgruppen, im Heilberufsgruppen zusammen.
Ja, ja, genau. Dass ich also sehen kann, was braucht dieser Mensch eventuell, was könnte ihm helfen, seine Lebenskraft länger zu bewahren, besser zu entfalten. Mhm. Dass ich dahingehend auch Empfehlungen geben kann, aber ich kann nicht alle diese Bereiche abdecken natürlich.
Das heißt, ich habe da gerade eine Frau vor Augen, die über anderthalb Jahrzehnte in der Filmproduktion gearbeitet hat und gesagt, ich kann nicht mehr. Diesen Stress kann ich jetzt nicht mehr ertragen. Ich will leben. Ich will leben. Das heißt, seine Lebensweise zu verändern, in zum Beispiel mehr Muße zu haben, über Dinge nachzudenken, von dem viel Erlebten, von dem Erlebten überhaupt das zu Erfahrung werden zu lassen, das ist ja in unserer Gesellschaft fast verpönt. Ja, einfach mal da zu sitzen und nichts zu tun, einfach nur mal nachdenken oder die Sterne anzuschauen oder sich Wolkenformationen anzuschauen. Das Leben ist getaktet, vollgestopft mit Erlebnissen und abends wird noch die Glotze angeschaltet mit dem Erlebten von anderen Leuten. Keine Zeit, das überhaupt zu ordnen. Also das heißt, Muße zum Beispiel, die richtige Muße, Bewegung wäre zum Beispiel ein gutes, um diese Lebenskraft, die du ja anfangs auch sagtest, dass sie eigentlich ziemlich unerschöpflich, also eigentlich ist sie riesig. Wir können damit vielleicht 120 werden.
Ja, das ist aber auch nicht unerschöpflich.
Okay, aber nein, aber es ist schon recht riesig, aber was mir der Gedanke war, dass wir diese Lebenskraft nicht wirklich fließen lassen, sondern eigentlich permanent uns in Widerständen. Ja, und Widerstand erzeugt Hitze, klar, Reibungsverlust und also dass da Lebenskraft regelrecht vergeudet wird. Kannst du das so auch sehen in deiner täglichen Praxis und ist dein Tun als Homöopath auch dahingehend, dass die Menschen dieses in die Balance kommen, ins Lot kommen, wieder für sich, ohne dass du jetzt der Prediger bist, sie müssen von Montag bis Freitag Kneippbäder machen oder so.
Die Behandlung und Beratung geht ja fließend ineinander über. indem ich das ganze Leben der Kranken betrachten muss, wenn ich vernünftige Medizin machen will, gehört es natürlich auch dazu, dass ich dann mir die Umstände schildern lasse, ne? Unter denen die Menschen leben. Und Hahnemann sagt ganz klar, es gibt in chronischen Krankheiten einen Abschnitt über Heilungshindernisse. Und da sagt er, wer Hunger leidet, in feuchten, schimmeligen Wohnungen wohnt, wer allzu schwere Arbeiten verrichten muss, also vor 200 Jahren,
ja, klar.
Aber auch bei wem ein anhaltendes häusliches Ärgernis die Konstitution untergräbt, Kummer, Gram und Verdruss,
ja.
Sei es über den Verlust eines Kindes, sei es, dass die Ehe zerrüttet ist, sagte ein, in einer schlimmen Ehe zu leben, das ist schlimmer als 10 Jahre Strafe auf der Galeere zu erleiden.
Hat er geschrieben.
Und wenn es nicht möglich ist, wenn des Arztes Möglichkeit nicht ist, die Verhältnisse des Kranken dahingehend zu bessern, so sage er sich von der Kur des chronisch Kranken los und überlasse ihn seinem Schicksal.
Das ist spannend. Das ist, also du hast, wenn ich das jetzt richtig verstehe, du hast in dem Sinne deine Verantwortung als Homöopath, aber du kannst nicht die Verantwortung dem Kranken entziehen. Was, ne, so mein Vater, ne, der hatte so einen weißen Kittel als Landarzt und die Leute haben ihm, also ja, ihre Verantwortung, schön, sie müssen das doch wissen, was für mich gut ist.
Wobei wir heute in der glücklichen Lage sind, seit einigen Jahrzehnten zum Beispiel durch systemische Therapie auch solche anhaltenden häuslichen Ärgernisse, wie Hahnemann sagt, einer Lösung zuzuführen. Ja, lösungsorientierte Therapie auf systemischer Basis, da gibt es viele gute Ansätze in den letzten 30 Jahren. Das können wir heute den Kranken empfehlen. Mhm. Und da sage ich auch, bitteschön, ich kann da nichts machen, wenn Sie jetzt diese Konstellation haben in Ihrer Familie oder in Ihrer Firma. Aber bitteschön, hier haben Sie ein paar Therapeutinnen, Therapeuten, die können Ihnen helfen, das zu lösen.
Ja. Wobei, also wenn ich mich so erinnere, etwa vor zehn Jahren, habe ich auch mal einen Homöopathen oder eine Homöopathin aufgesucht und dieses, ich glaube, war ein sogenanntes Konstitutionsmittel, hat mir innerhalb von 10 Tagen geholfen, meine sogenannten Schatten, ja, anzuschauen, was ich nicht bis dahin nicht sehen wollte und nicht mehr gegenüber meiner Frau zu sagen, nee, das bin ich nicht. Und das war spannend, dass ich mich nicht mehr, dass ich mich auf einmal getraut hatte, dahin zu schauen. Und insofern, ne, wenn, hat dieses Mittel dazu verholfen, auch die Beziehung untereinander zu verändern. Weil wenn jemand dauernd, ne, sagt, das stimmt nicht, das ist nicht so, also das verleugnet, dann ist Kommunikation sehr, sehr schwer. Und dieses Mittel hat mir damals geholfen, das so erstmals anzuschauen, auch drüber traurig zu sein, da flossen auch Tränen. Echt, mich so zu erkennen. Also insofern ist auch Homöopathie durchaus, finde ich, geeignet, dort Veränderungen im System, durch die Veränderung eines Teils des Systems hervorzurufen. Mhm. Aber ihr habt das Ganze im Blick. Und
ja. Das kommt eben darauf an. Liegt der Schwerpunkt mehr auf der Individualität des Kranken, dann kann ich das homöopathisch beeinflussen. Mhm. Liegt der Schwerpunkt aber außerhalb, zum Beispiel sekundäres Trauma, Stichwort.
Ja.
Wir haben sehr viel zu tun mit sekundären und tertiären Traumata noch aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Ich habe sehr viel mit Kindern oder Enkeln von gefallenen, vergewaltigten Frauen, traumatisierten, verschütteten und so weiter zu tun, die deren traumatische Symptome heute austragen müssen.
Das ist ja in der herkömmlichen Medizin völlig aus.
Ja,
das unvorstellbar.
Bedauerlicherweise.
Ja.
Und indem ich mich mit diesen systemischen Sachen seit nunmehr 18 Jahren auseinandergesetzt habe, mit bekannten Therapeuten, kann ich sagen, da könnte ein Schlüssel zur Lösung liegen. Mhm. Wollen Sie das bitte mal auch versuchen, wenn wir das individuell nicht lösen können?
Also Thema Schuld? wahrscheinlich auch.
Alle möglichen Sachen. Und die meisten hocken im Unterbewusstsein und produzieren Symptome. Mhm. Ja? Und ich kann die Symptome sehen, aber ich kann nicht in das Unterbewusstsein sehen. Der Kranke kann auch nicht in seinem Unterbewusstsein dort arbeiten. Da muss es eine andere Ebene geben, von der aus das Unterbewusstsein erreichbar ist. Und das haben wir heute, das hatte Hahnemann nicht, das haben wir heute. Mhm. Und da lässt sich die homöopathische oder überhaupt die Heilung generell befördern. Zumal hinzukommt, ich kann das individuell mit homöopathischen Mitteln versuchen, aber es gibt Krankheitszustände wie Krebs, da möchtest du ja nicht warten. Da möchtest du relativ zügig mit der Heilung vorankommen, weil sonst die Krankheit voranschreitet und dann hast du nicht so viel Zeit.
Ich glaube, über dieses Thema, über Krebs würde ich sehr gern noch mal länger auch mit dir sprechen. Weil, ich war mal bei einem Kongress und da sagte der, ich glaube, Fritz Albert Popp, genau, der die Biophoton beschrieben hat, also dass unsere Körperzellen mit sehr schwachem Licht kommunizieren. Der hat vor versammelter Mannschaft, da waren mindestens die Hälfte der Anwesenden waren Krebskranke, hat er gesagt, nach seinen Forschungen ist Krebs die einzig anerkannte Form des Selbstmordes. Die einzig von der Gesellschaft anerkannte und geduldete Form des Selbstmordes. Niemand in diesem Saal hat dem widersprochen. Also dieses Geschehen, ja, was ja, sag mal, ein Riesengeschäft ist, ein Riesengeschäft in dieser Gesellschaft. Vorsorgeuntersuchung sehe ich eher so als Akquise. Termine, man rechnet ungefähr 180.000 Euro pro Krebspatient, die da an die Pharma fließen. Deswegen finde ich es ein sehr, sehr, sehr spannendes Defizit, wenn wir vielleicht in einem späteren Gespräch auch nochmal diesem Geschehen mal Raum geben, wie du, und du behandelst ja Krebspatienten, wie du mit diesem Phänomen umgehst. Die Zeit ist schon fast rum. Wir haben gerade erst angefangen. Ich würde mich freuen, Peter, wenn du bald wiederkämst, weil, ja, wie gesagt, wir haben es erst angestoßen. Da sind so viele Felder, ne? Vorhin die Kinderkrankheiten, weil da konnte ich sofort sagen, ey, ich sehe meinen Sohn, wie er mit der Windel, nach Windpocken mit der Windel in der Hand stand und gesagt, brauche ich nicht mehr. Von sich aus. Also immer wieder zu sehen, ne, dass da also wirklich ein Sprung in der Entwicklung der Kinder passiert, eine seelische Entwicklung, Reifung und so weiter nach einer Kinderkrankheit. Das ist auch ein Thema, wo ich ja sehr, sehr gerne mit dir noch drüber sprechen will. Aber die Zeit ist schon wieder, ja, also richtig, richtig fortgeschritten. Aber trotzdem würde ich einfach mal so jetzt spontan fragen, was meinst du, wo die Bewegung hingeht? Insgesamt gesellschaftlich. Weil es gibt ja jetzt mittlerweile zumindest die Privatkrankenkassen, die durchaus halt rechnen können. Ja, die haben Mathematiker, die ausrechnen können. Gerade bei chronischen Krankheiten ist Homöopathie einfach unschlagbar günstig und mit einem weitaus größeren Heilungserfolg als irgendwelche Kuren, chemische Sachen. Aber trotzdem scheint, also was zum Beispiel Mittelbeschaffung, habe ich gehört, wird immer schwerer. Ihr müsst in Österreich bestellen, weil hier in Deutschland die Mittel verboten oder was weiß ich sind. Wo siehst du, welche Bewegungen siehst du insgesamt, jetzt mal ganz abgesehen von deinem tagtäglichen Behandlungs, die gesellschaftliche Entwicklung?
Meinst du bezüglich Medizin? Bezüglich
der Homöopathie, die Zukunft der Homöopathie, jetzt speziell hier in Deutschland.
Also ich sehe große Schwierigkeiten für die Homöopathie, in der Hinsicht, dass unser Bildungssystem nach wie vor sehr stark das kartesische Weltbild vermittelt, aus dem 18. Jahrhundert.
Also nur, was ich anfassen kann.
Ja. Und das, also so war es in meiner Schulzeit in den 80er Jahren, die moderne Physik, die also solche Phänomene wie Synchronizität, wie andere Dimensionen, wie dass es Raum und Zeit im Prinzip nur als Modelle gibt, dass wir im Prinzip feste Körper, im Prinzip gar nicht feste Körper sind, sondern Konstellationen von Wahrscheinlichkeiten einer Ladung im Raum, dass diese Wahrnehmung nicht gelehrt wird.
Immer noch nicht, obwohl die Quantenmechanik ja 1920... Ja
50, 60 Jahre alt, dass das keinen Eingang findet in unser Alltagswissen. Das hat natürlich zu tun damit, dass Medien, das Bildungswesen sehr stark beeinflusst sind von kommerziellen Einflüssen. Und Homöopathie und andere Medizinrichtungen, die mit nicht patentierbaren Mitteln arbeiten, immer so lange unterdrückt werden, wie wir diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von der Kommerz steht über allem haben. Und alles andere wäre Augenwischerei. Wir haben deswegen keine medizinische Hochschulausbildung für Homöopathie.
Also es gibt noch keinen Lehrstuhl?
Nein, es gibt keinen Lehrstuhl. Es gibt Kurse hier und da, die aber, das läuft alles so auf der ehrenamtlichen Nebenbei-Basis. Viele, die Homöopathie unterrichten, sind keine erfahrenen Praktiker, sondern unterrichten, weil sie sonst nichts anderes zu tun haben. Die, die erfahrene Praktiker sind, die möchten nicht unterrichten, weil es ihnen zu viel ist. Ja. Also wir haben keine gute Ausbildung in Homöopathie. Im Großen, es gibt einzelne Schulen, ja, aber im Großen und Ganzen haben wir das nicht, sodass schon rein personell könnte die Homöopathie die derzeitige kommerzielle Medizin gar nicht ersetzen. Also das ist ja erstmal der Fakt von heute. Wie es in 50 Jahren aussieht, weiß ich natürlich nicht. Aber ich sehe keinen Trend dahin und ich sehe auch nur sehr wenig Trend dahin, dass Menschen sagen, diese kommerzielle Krankenverwertung möchte ich nicht mehr mitmachen, sondern ich möchte eine humane Medizin und deswegen gehe ich da und dahin. Das ist ja heute noch trotz Internet sehr schwierig, da Therapeuten zu finden, auch die kompetent sind, sowohl in Medizin als auch in ihrer speziellen Medizinrichtung. Das ist nach wie vor schwierig. Also daher
kann ich... Du bist nicht gerade, du sprudelst nicht vor Optimismus, siehst...
Im Moment nicht.
Also eher noch auch am Scheideweg. Also das... Weil offensichtlich auch gesellschaftlich nicht gewollt. Es ist zu billig, es ist nicht patentierbar. Ja, was kostet, ne, wenn ich da Globuli in der Apotheke mal besorge, dann bei extremen Sachen vielleicht mal 12 Euro oder sowas. Aber in der Regel doch wesentlich günstiger. Damit lässt sich natürlich kein Geld verdienen.
Ne? Nee, wir bräuchten tatsächlich mehr eine menschliche Medizin, aber dafür gibt es im großen Stil, wenn man jetzt nicht Homöopathie, chinesische Medizin oder so etwas installieren will, gibt es kein Modell. Es gibt Länder, wo das besser funktioniert. Und es wäre mir wichtig, dass mehr Menschen erfahren, was die moderne biochemische Medizin überhaupt zur Steigerung der Lebenserwartung beigetragen hat, nämlich nichts. Wir wissen zum Beispiel, das Land mit den höchsten Gesundheitsausgaben der Welt, USA, hat 76 Jahre Lebenserwartung. Das benachbarte Kuba mit 500 Dollar, also USA 6.000 Dollar pro Kopf und Jahr, Kuba 500 pro Kopf und Jahr, hat dieselbe Lebenserwartung von 76 Jahren. Das heißt also, umgerechnet, dass also mindestens 85% der Gesundheitsausgaben aus dem Fenster geschmissen werden, die weder ein längeres, noch ein schöneres, noch ein gesünderes Leben für uns bescheren. Und wenn das einfach mal bekannt wäre, dann könnte eine Öffnung passieren hin zu alternativen Gedanken überhaupt erstmal, alternativen Modellen. Du musst ja auch mal ein Modell haben. Was willst du denn dann anders machen? Nur zu meckern und zu sagen, das ist mir nichts, das gefällt mir nicht, das ist nicht menschlich, das ist ja schön und gut, aber du musst ja ein Konzept haben. Und das sehe ich gar nicht, bei keinem Politiker.
Peter, ich danke dir für dieses hochinteressante Gespräch und ich hoffe, du kommst bald wieder, weil ich glaube, wir kommen auch in einer zweiten Sendung nicht hin. Liebe Zuschauer, ich hoffe, dass es auch Sie sehr, sehr inspiriert hat, darüber nachzudenken, was wir mit unserem Leben da so veranstalten, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder dabei sind bei Neue Horizonte der TV und auch dann vielleicht wieder mit Peter Patzak vor der Kamera. Alles Gute Ihnen. Tschüss.